Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Stadtvorstand, liebe Ratskolleginnen, Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Der Vorredner hat mich dazu verleitet, zu sagen, wo ich herkomme. Ich bin das Kind von Migranten. Meine Eltern sind inzwischen im Pflegeheim und merkwürdigerweise werden gepflegt von Pflegekräften. Sie hatten vorhin Prozentzahlen genannt, die zu 95% aus Asien, Afrika und Osteuropa kommen. Nicht, weil sie da irgendwelche deutschen Arbeitskräfte verdrängt hätten, sondern weil ansonsten niemand bereit ist, diesen schweren Job zu erledigen. Und das zum einen. Das Zweite wollte ich Ihnen noch sagen, Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Sie gelten auch für diejenigen, die die Naturgesetze verleugnen. Und das beruhigt dann wieder etwas. Das Überleben der Menschheit hängt nicht ab von irgendwelchen Aktienpaketen, schicken Autos, auch nicht von Besucherzentrum für Speyer, möglichst vielen Tagestouristen oder einem rund erneuerten Viadukt über die Bahngleise. Es hängt letztendlich an den 20 oder 30 Zentimetern der obersten Bodenschicht, auf die gelegentlich einige Tropfen Wasser fallen müssen. Diese oberste Bodenschicht, die ist nämlich zuständig für das Wachstum der Pflanzen, die uns ernähren, verantwortlich für das Wachstum unserer Wälder, die uns Sauerstoff, Wasser, frische Luft und einen Regenerationsraum spenden. Kürzlich wurde der Waldboden zum Boden des Jahres gekürt, so wie es heute üblich geworden ist, besonders schutzwürdige Güter in Erinnerung zu rufen. Wir alle sind aufgefordert, jeden Quadratmeter noch unverbauten, noch unversehrten Boden zu schützen und jede weitere Bodenzerstörung zu vermeiden, auch vor der eigenen Haustüre, auch und gerade in unserer Stadt Speyer. Mein ausdrücklicher Dank geht an die bisherige Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen, die meinen heutigen Beitrag auch erst ermöglicht hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch künftig eine Partei brauchen, die sich an den großen Herausforderungen der Menschen, Klimakrise, Artenvernichtung, Bodenzerstörung oder der Stickstoffkrise widmet. Solche existenziellen Krisen werden leider nicht vom Markt geregelt, sondern erfordern eine konsequente Umsteuerung und auch unpopuläre politische Entscheidungen. Von den zahlreichen Haushaltsreden des vergangenen Jahres, heute ist eine mehr, ist mir lediglich eine Metapher des Kollegen Aurel Popescu in Erinnerung geblieben, der immer wieder betont hat, es ist kalt in Deutschland, bezogen auf das soziale und das gesellschaftliche Klima. Dem kann ich vollumfänglich zustimmen und muss ergänzen, es wird auch heiß in Deutschland. Es wird staubig und trocken. Und es wird leise. Die Klimaszenarien, und jetzt wende ich mich auch ganz persönlich mal an den Herrn Schneider, der dies verleugnet. Die Klimaszenarien des Umweltbundesamtes oder des Deutschen Wetterdienstes auf der Basis von sozioökonomischen Entwicklungspfaden beschreiben unterschiedliche Emissionswege in Abhängigkeit von der weiteren Nutzung fossiler Energieträger. Die derzeit aktuelle Auswertung der Klimaprojektion zeigt für Deutschland für den Zeitraum 2070 bis zum Jahrhundertende einen Anstieg der bodennahen Temperaturen von 3,1 bis 4,7 Grad. Da schwanken die etwas im Vergleich zu dem Bezugszeitraum 1970 bis ins Jahr 2000. Und am stärksten betroffen von diesen Klimaveränderungen ist dabei die Oberrheinebene. Neben der Entwicklung der Durchschnittstemperaturen hat Klimawandel auch ganz andere Facetten. Das sind die sommerlichen Höchsttemperaturen beispielsweise, die Anzahl der Tropentage, die Starkniederschläge. Speyer liegt inmitten dieses Hotspots und alles, was wir heute tun, wird sich erst in 15 bis 20 Jahren auswirken. Jeder Baum, der gefällt wird, jeder Kubikmeter Beton, der verbaut wird, oder jede Tonne Stahl, die produziert wird, sorgt für eine weitere Beschleunigung dieser düsteren Projektion. Es wird heiß in Deutschland und es wird besonders heiß in Speyer, dem Hotspot der Klimakatastrophe. Daran ändern leider auch nichts die Beschlüsse der gerade zu Ende gegangenen Weltklimakonferenz. Es wird nicht nur heiß in Speyer werden, es wird auch leise werden, denn neben der Klimakatastrophe gibt es eine weitere große Herausforderung, das weltweite, sich permanent verstärkende Artensterben. Bereits 1 Million Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind in den letzten wenigen Jahren für immer von der Erde verschwunden. Die Auslöschung der Arten wird durch die Beschleunigung, wird durch die Erhitzung der Erde weiter beschleunigt. Und es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen in Amazonien, im Kongobecken oder in Südostasien. Nein, auch wir in Deutschland haben unsere Hausaufgaben nicht erledigt. Auch in Speyer haben wir einen Großteil der Gemarkung unter das Dach des Natura 2000 Schutzgebietsnetzes gestellt und jahrelang die Spielregeln missachtet. Noch immer werden Hiebsmaßnahmen in Wald und Eingriffe in die Landschaft durchgeführt, die das Artensterben weiter beschleunigen. Es wird heiß in Speyer, es wird trocken und es wird leise, wenn wir den Insekten keine Nahrungsgrundlage mehr geben. Was können wir schon dagegen tun, muss ich mir immer wieder anhören. Wir haben uns einer Agenda verpflichtet, die heißt global denken, lokal handeln. Diese Agenda legen wir gerne so aus, dass wir möglichst keine materiellen Nachteile verzeichnen müssen. Wir bohren aber immer weiter nach Rohstoffen, immer tiefer, schöpfen mit immer mehr Brunnen unsere Grundwasserreserven ab, verdichten unsere Stadt immer weiter, schlagen auch künftig mit dem Ausbau der A61 oder dem wahnsinnigen Bauvorhaben der Bahn, einer Schwerlasttrasse, immer neue Zerschneidungslinien in unsere Landschaft, plündern unsere Wälder aus und zerstören einen über 9000 Jahren seit der letzten Eiszeit gewachsenen Boden durch Befahrung mit schweren Land- und forstwirtschaftlichen Maschinen, tragen Unmengen an Stickstoffverbindungen in unsere Böden, unser Wasser und in unsere Ökosysteme ein. Wie viel ist genug? Wir schmücken uns gerne und öffentlichkeitswirksam mit unseren vermeintlichen Leistungen für Natur und Umwelt, vernichten aber wie selbstverständlich diese Grundlagen unseres Überlebens. Wir lügen uns letztendlich selbst in die Tasche, entwickeln sogenannte Nachhaltigkeitsstrategien und wissen insgeheim, dass all diese schönen Maßnahmen nur Kosmetik sind, dass sie den Zug, der in Richtung Abgrund rast, nicht stoppen werden. Eine Diskussion vermeiden wir dabei wie der Teufel das Weihwasser, die sogenannte Suffizienzdiskussion, die eine entscheidende Frage stellt: Wie viel ist genug? Keiner ist frei von Schuld und keiner sollte mit dem Finger auf andere zeigen, denn wer mit dem Zeigefinger auf andere zeigt, hat mindestens 3 Finger, die er auf sich selber richtet. Daher sollten wir uns gemeinsam fragen, wie viel Energieverbrauch ist genug, statt immer nur die Diskussion zu führen, wie können wir einen steigenden Energiebedarf mit Hilfe sogenannter regenerativer Energieträger decken. Wir müssen uns auch über Verzicht unterhalten, auch in Speyer. Wie viele Baulücken müssen wir tatsächlich schließen? Wie viel Mobilität können wir uns leisten? Es geht also nicht nur um den Umstieg, sondern es geht auch um die Frage, wie viel Mobilität ist genug? Wie viel Holz können wir in unserem Stadtwald noch schlagen? Wie viel Trinkwasser können wir aus den Böden entnehmen? Wie viel Versiegelung können wir uns noch leisten? Wir müssen diese Frage neu stellen. Wie viel ist genug? Und das immer wieder bei dem, was Hanna vorhin als kognitive Dissonanz dargestellt hat. Die Frage betrifft auch die Mobilität, den Welthandel und den damit verbundenen Transport von Gütern. Die Bahn plant vor unserer Haustüre ein Projekt, deren Kosten schon jetzt mit den Kosten des Projektes Stuttgart 21 kalkuliert werden müssen. Stuttgart 21 war zunächst mit 1,5 Milliarden Euro kalkuliert. Inzwischen geht man von Gesamtkosten für den Rohbau von 11 Milliarden Euro aus. Und die gleiche Bahn plant nun den Lückenschluss für die sogenannte Schwerlasttrasse von Mannheim nach Karlsruhe mit zwei Trassenvarianten, die den Rhein doppelt unterqueren müssen, die die Großstädte Mannheim und Ludwigshafen untertunneln in einem hydrologisch höchst kritischen Untergrund. Allein auf der Speyerer Gemarkung werden drei Natura 2000 Schutzgebiete betroffen sein. Seltene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten verlieren hier auf den typischen Sonderstandorten, die wir in Speyer und um Speyer herum haben, ihren Rückzugsraum. Unsere Erholungsräume, insbesondere für die Einkommensschwächeren, die sich nicht Kurzurlaube per Flugzeug leisten können, nämlich das Binsfeld in der Speyerer Stadtwald, werden durchschnitten, verlärmt und stehen dann als Rückzugsräume nicht mehr zur Verfügung. Unsere durch Lärm bereits jetzt überproportional belastete Stadt wird durch die unmenschlichen Trassenverläufe, die teilweise unmittelbar an den Wohnhäusern entlang führen, weiter belastet. Die Grundstückswerte in den davon betroffenen Stadtteilen werden abfallen, landwirtschaftliche Böden werden verloren gehen und die Bewirtschaftung der Restflächen durch Zerschneidungseffekte erschwert. Der ökologische Fußabdruck des Vorhabens übertrifft alles, was in der Region bisher stattfand. Tunnels brauchen Beton, Stahl, der Erdaushub von über 30 Kilometer langen Tunnels muss verfrachtet werden, Material beigeschafft werden und die Anwohner müssen, so die Bahn, mit einer Baustellendauer von etwa 10 Jahren rechnen, sofern die Baudurchführung ohne Pannen verläuft. Wir sollten uns als Stadt energisch gegen diese beiden sogenannten Trassenvarianten LR4 und LR6 stellen und hier eine ganz klare Position beziehen, so wie es Oberbürgermeisterin Seiler auch schon getan hat. Vielleicht noch zur Ergänzung, es sind keine Personenbahnhöfe geplant. Die Trasse ist eine reine Transittrasse, die den teuren und unsinnigen Verlauf mit zwei Flussüberquerungen nehmen soll und finanziell, ökologisch und im Hinblick auf die Gesundheit der Anwohnerinnen höchst riskant ist. In diesem Kontext müssen wir auch die Frage nach dem Verkehrslandeplatz Speyer und dem Trend steigender Zahlen von Flügen mit Privatjets und die damit einhergehende zunehmende Belastung für das Klima durch den erhöhten Ausstoß an Treibhausgasen stellen. Durch die privaten Maschinen werden laut Studienergebnissen im vergangenen Jahr allein 3,4 Millionen Tonnen an CO2 ausgestoßen. Klimaschädliche Privatjets sind die rücksichtsloseste Form der Mobilität Und wir sollten als Rat der Stadt Speyer alles dafür tun, dieses Privileg der Superreichen zu beenden. Dies gilt für jede direkte und indirekte Unterstützung dieses Fluchplatzes. Wir müssen uns auch eine weitere Frage stellen, die soziale Frage. Kann eine ökologische Transformation gelingen, ohne diese durch eine soziale Transformation zu flankieren? Ich meine, nein. Das oberste 1% unserer Bevölkerung hält nach einer Erhebung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung rund 18% des gesamten Vermögens. Das ist so viel wie die ärmsten 75% der Bevölkerung zusammen. Der ökologische Fußabdruck durch Wohnen, Energie, Mobilität und Konsum liegt in Deutschland bei über 10 Tonnen CO2 pro Kopf und damit deutlich über dem Wert von einer Tonne, der helfen würde, das Klimaziel zu erreichen. Menschen aus den einfacheren Milieus, die sich selbst am wenigsten als sparsam beim Ressourcenschutz einschätzen, belasten laut einer Studie des Bundesamtes die Umwelt am wenigsten. Bei unseren Steuerungsmaßnahmen, ob das Gebühren, Steuern oder Fördermittel sind, sollten wir diesen Zusammenhang stärker berücksichtigen. Bei allen politischen Entscheidungen muss auch auf der kommunalen Ebene neben der Klimarelevanz auch die Frage nach dem sozialen Impact gestellt werden. Zum Umgang mit dem Wald möchte ich vorweg eine kleine Anmerkung loswerden, die ich schon gebracht habe, aber noch ergänzend für die, die es immer noch nicht verstanden haben. Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Vor keinem Gericht der Welt. Physikalische, chemische und biologische Prozesse finden statt, unabhängig davon, ob wir diese Prozesse kennen, ignorieren oder gar verleugnen. Eingriffe in den Wald, ob das die Befahrung mit schweren Maschinen, die Entnahme von Holz oder die Einbringung von Fremdmaterialien ist, verändern diese physikalischen, chemischen und biologischen Gesetzmäßigkeiten und haben immer eine Auswirkung auf das Gesamtökosystem. Der Wald ist unser größter Partner im Umgang mit den Herausforderungen der Klimakatastrophe. Er ist die größte Klimaanlage für unsere Stadt, Rückzugsort für die unerträglich heißen Tage und für den Schutz des Trinkwassers. Wir haben den Stadtwald über Jahrzehnte hinaus nicht gut behandelt und das in einer Situation der Klimakrise, in der unser Stadtwald Ruhe gebraucht hätte. Nicht nur dem Speyerer Stadtwald geht es schlecht, gerade wurde der Waldzustandsbericht, früher Waldschadensbericht genannt, veröffentlicht. Demnach sind 4 von 5 Bäumen krank. Der Anteil der kranken Bäume in Rheinland-Pfalz liegt bei 85%. Die Art der Waldbehandlung mit schweren Maschinen und massive Eingriffe in die Ökosysteme werden leider in der Diskussion nicht thematisiert. Es wird der Eindruck vermittelt, als könnte man den Wald durch Pflege, durch Waldumbau schon wieder irgendwie auf die Beine helfen. Es ist aber wie in der Humanmedizin auch. Einen kranken Patienten versucht man nicht zu Höchstleistungen anzutreiben, sondern verordnet Ruhe. So hantiert es zumindest meine Hausärztin. Waldpolitik folgt dem Motto, es wird schon alles gut gehen. Es wird nicht gut gehen. Zu dieser Erkenntnis bin ich, wie viele andere Berufskollegen, als Forstwissenschaftler gekommen. Die Transformation im Umgang mit dem Wald wird durch einen irrationalen Glauben an technokratische Lösungen verhindert. In diesem Geist wurde leider auch der Forstwirtschaftsplan für die Speyerer Forstbetriebe erstellt. zum Forsthaushalt nochmal im Detail. Der am 5. Oktober vorgelegte Haushaltsplan der Speyerer Forstbetriebe ließ mehr Fragen offen, als er beantworten konnte. Den geforderten Prinzipien Haushaltswahrheit, Haushaltsklarheit wurde er nicht gerecht. Das entsprach nicht meiner Auffassung von Transparenz. Wir hatten keine Mühe gescheut, die Vorlage wenigstens annäherungsweise zu verstehen und haben entsprechend nachgefragt. Dennoch blieben zahlreiche Fragen unbeantwortet, auch nach der letzten Stadtratssitzung, wo entsprechend eine mündliche Antwort erteilt wurde, ohne dass Aufklärung tatsächlich damit erreicht wurde. Es ist nicht nur legitim, es ist sogar unser Auftrag als Stadträte, solche Fragen zu stellen und auf eine sachgerechte Beantwortung zu drängen. Es ist legitim zu fragen, warum die realisierten Holzerlöse in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit 0 Euro im Betriebsvollzug vorgetragen wurden, obwohl im Ergebnishaushalt 2022 und 2023 in der Planung Einnahmen aus Holzverkauf von 141 bzw. 150.000 Euro veranschlagt waren. Im Stadtwald wurden tatsächlich in beiden Jahren auch Hölzer eingeschlagen und verkaufsfähig bereitgestellt. Die Antwort, dass die Einnahmen im nächsten Jahr schon kämen, befriedigt nicht. Es ist auch legitim zu fragen, ob Naturschutz gesetzliche und naturschutzfachliche Standards bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes eingehalten werden. Wenn monatelang durch den städtischen Forstbetrieb Totholz eingeschlagen wird, obwohl im FFH Bewirtschaftungsplan für den Stadtwald vorgegeben ist, den Totholzanteil zu erhöhen, muss die Frage nach dem Sinn und der Gesetzmäßigkeit der Maßnahme erlaubt sein. Wenn der Europäische Gerichtshof in einem Vertragsverletzungsverfahren mit Urteil vom 21.09.23 festgestellt hat, dass Deutschland regelmäßig gegen die Verpflichtung der FFH-Richtlinien verstößt, ist es legitim zu fragen, ob hier im Stadtwald Erheblichkeitsabschätzungen oder Verträglichkeitsprüfungen der Maßnahmen im Wald durchgeführt wurden. Und es ist auch legitim zu fragen, ob arbeitsrechtliche Mindeststandards eingehalten werden, wenn mit Kostensätzen bei der Holzernte kalkuliert wird, die keine ordentliche Bezahlung der eingesetzten Arbeitskräfte garantieren. Der alleinige Hinweis auf die Zertifizierung der Forstunternehmer durch Landesforsten genügt mir nicht, weil mir auch bekannt ist, dass in dieser Datenbank geführten Unternehmer auch Subunternehmer einsetzen, die eben nicht zertifiziert sind. Es ist legitim, solche Fragen zu stellen. Es ist keine Ehrverletzung, solche Fragen zu stellen. Und man kann erwarten, dass solche Fragen auch umfassend und korrekt beantwortet werden. Und statt einer Antwort bekam ich in der letzten Sitzung der Versuch einer Nachhilfestunde in Medienkompetenz, ohne dass ich die Gelegenheit gehabt hätte, dazu irgendwelche Dinge zu äußern. Selbstverständlich werde ich auch künftig von meinem Recht auf freie Meinungsäußerung, wo auch immer, Gebrauch machen und die Öffentlichkeit informieren. Auch das ist legitim, Frau Beigeordnete. Wenn im Speyerer Stadtwald Fledermäuse und Spechte mit dem gefällten Totholz vernichtet werden, ich habe die Federn in den Höhlen selber gesehen, es wurde dann abgetan, ja, das wäre ja Holzwolle gewesen, aber bitte, ich habe ein naturwissenschaftliches Studium hinter mir und kann Holzwolle von Spechtfedern sehr wohl unterscheiden, dann werde ich das auch künftig dokumentieren und in den Medien bekannt machen, gerade wenn die internen Kommunikationskanäle nicht funktionieren. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit wird gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. So steht es als Grundrecht in unserem Grundgesetz und daran werde ich mich auch weiterhin orientieren. Ich habe etwas mit mir gekämpft, ob ich der Vorlage des Haushaltsplans zustimmen kann. Ich weiß, dass der Forstwirtschaftsplan nur ein kleiner Ausschnitt des Gesamtwerkes ist. Habe aber jetzt heute, ich glaube schon 3 oder 4 Mal gehört, wir stimmen zu mit der Maßgabe, dass wir dem Forstwirtschaftsplan nicht zustimmen. Im letzten Jahr war das genauso. Ich denke, wir müssen diese Praxis ändern. Deswegen werde ich der Planung nicht zustimmen und wünsche mir zukünftig eine transparente Planung, die auch offen steht für Rückfragen und die auch kritische Beiträge partizipiert. Es ist bald Weihnachten und eine Zeit, in der man Wünsche äußern darf. Da wir es auf der politischen Ebene offenbar nicht schaffen, für eine böllerfreie Silvesternacht zu sorgen, meine Bitte, lassen wir diese unnötige Silvesterballerei sein. An Silvester werden in Deutschland durch Böllerei allein 2000 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Bei der kurzfristigen Belastung durch Feinstaub kommt es zum Anstieg der täglichen Sterberate. Auch das ist nicht zu verleugnen. In der Silvesternacht hinzu kommen amputierte Gliedmaßen, Verbrennungen oder Verluste des Augenlichts. Ist das die Freiheit, die wir glauben, verteidigen zu müssen? Nicht nur Menschen können durch die Feuerwerkskörper zu Schaden kommen. Ich sitze jedes Silvester seit ein paar Jahren im Keller um die Hunde meiner Töchter zu beruhigen. Für die Tierwelt bedeuten die lauten Knallgeräusche Stress und unerträgliches Tierleid. Nicht nur für unsere Haustiere, auch für die Wildtiere, insbesondere für Vögel und Säugetiere. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, unseren Mitgeschöpfen und unserer Umwelt frohe Feiertage, einen entspannten Jahreswechsel, viel Glück und alles Gute im neuen Jahr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.